und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier hier aus der Bayerischen Staatsbrauerei Weinstephan, der ältesten Brauerei der Welt. Es begrüßen euch wie immer meiner, Matthias Ebner, Markenbotschafter der Brauerei und mein geschätzter Kollege Anton Hirschfeld. Servus Tone.
Servus Bernd, grüß euch. Wir haben heute eine sehr sportliche Episode und zwar nehmen wir es mir auf. Ich muss dazu sagen, der Tissi sitzt zu meiner Rechten und dem rennen die Schweißperlen von der Stirn. Es liegt nicht nur in der warmen Umgebung in unserem Museum, weil Sudas nebendran ist, sondern weil wir uns gerade schon, also ich mich natürlich nicht, ich habe gelacht, aber der Tissi und die Fabi, unser heutiger Gast, die Fabiana Dorigo, haben sich schon sportlich betätigt. Dazu gleich mehr, aber wir stellen jetzt die Fabi erst einmal vor, würde ich sagen, oder?
Ja, vielen Dank, dass du schon wieder allen mit deinen Worten ein Bild gemalt hast, die stellen Sie jetzt wahrscheinlich vor, ich hock da, wie, weiß nicht.
Ich bin gelernter Journalist, ich male mit Worten.
Ja, wie ein Schluck in der Kurven und verschwitzt und hin und her. Ja, ich bin leicht angestrengt. Ja, meine Oberschenkel schmerzen noch immer.
Ja, das aber, Helle war schnell weg.
Und, aber es gibt keinen Grund, mich da so fortzuführen, Anton.
Also das. Ja, ganz unrecht hat er ja auch nicht.
Da, schau her.
Ja, jetzt und das war gehört. Der Podcast mit unserem heutigen Gast, Fabi. Danke fürs Zuhören. Ja, okay. Fabi, schön, dass du da bist. Hast du ja schon mal gut eingebracht. Heute hast du alle gegen Tissi, eh klar. Nein, Fabiana Dorigo, eine Sportlerin unserer Weinstephaner-Familie. Eine, und da muss ich jetzt dann wieder sagen, taugt mir besonders als Österreicher, als großer Skifan, eine Skifahrerin, eine Skilöwin aus München, 24 Jahre alt, fährt für den DSV im Europacup, Super-G und Riesentorlauf. Und ja, wie gesagt, eine Skilöwin beim DSV 1860 München als in der Skiabteilung. Oder ist es Skiabteilung?
Ja, genau.
Ja, genau.
Skilöwin, Münchner Skilöwin, ja.
Genau. Und ein gebürtiges Münchner Kindl noch dazu.
Jawohl.
Und seit letztem Jahr im Team Weinstephan als Sportlerin unterwegs und hat den absolut coolsten Skihelm des Europacups.
Das stimmt.
Ja, also schaut's einmal bei der Fabi Dorigo im Instagram rein, da gibt's das ein oder andere Foto von dem Helm, der ist sensationell. Aber Fabi, schön, dass du da bist. Haben wir irgendwas vergessen in der Vorstellung?
Na, soweit nicht. Danke, dass ich da sein darf und freut mich.
Ja, echt schön, dass du kommst und dass du dir auch Zeit genommen hast. Also heute haben wir unseren Mediatag quasi, dass wir einmal im Jahr mit unseren sportlichen Partnern durchführen aus den verschiedenen Bereichen. Und ja, da haben wir, wird der Anton vielleicht nachher noch einmal sich daran ergötzen, auch die ein oder andere kleine Spiel und Challenge gemacht, wir beide.
Nicht nur einmal werde ich mich daran ergötzen.
Ja.
War ein sehr schönes Bild.
Ja, aber jetzt haben wir quasi Ende Sommer. Also quasi du bist mitten in der Sommervorbereitung und eigentlich der Skiwetter steht vor der Tür. Bist du so zufrieden bis jetzt mit der Vorbereitung?
Ja, definitiv. Also ich fühle mich fit und ich freue mich schon wieder aufs Skifahren. Wir waren jetzt vor zwei Wochen schon in Zermatt der Woche und sind da schon Ski gefahren, die ersten Skitage wieder auf Schnee. Mhm. Und nächste Woche geht's nach Norwegen. Also ich freue mich schon, wenn es wieder losgeht.
Ja, das kribbelt immer so ein bisschen dann, gell?
Was ja, die, genau.
Es ist halt, glaube ich, bei so Sportorten auch so, gell? Also dass man dann halt immer so ein bisschen den Abstand gewinnt. Findest du das gut, manchmal den Abstand im Sommer zu haben, dass du mal vielleicht ein paar Wochen nicht auf die Ski stehst und da mal was anders machst?
Also nach der Saison ist man schon dann auch ziemlich müde und körperlich auch am Ende. Deswegen ist es dann, glaube ich, schon wichtig, dass man da eine Pause einlegt. Mhm. Aber jetzt dann hängt einem das Konditraining dann schon wieder aus die Ohren raus.
Okay.
Und also im Sommer ist ja eigentlich viel anstrengender als im Winter für uns. Mhm. Wintersportler wird ja im Sommer gemacht, bekanntlich. Und deswegen freue ich mich, wenn es jetzt wieder auf Schnee geht und wir wieder Skifahren gehen dürfen.
Wie schaut denn so ein Sommertraining aus bei dir?
Ja, also in der Woche jeden Tag eigentlich zweimal, so, also Training, zwei bis drei Stunden. Dann je nachdem, was halt am Trainingsplan steht, also Krafttraining, Koordinationstraining, Konditionstraining, Ausdauertraining, alles mit dabei. Skifahrer braucht man ja leider alles. Und ja, genau, also sehr vielfältig und umfangreich.
Und am Freitagnachmittag in der Brauerei ein Bier trinken.
Ja, genau.
Nicht das Schlechteste, die Vorbereitung, muss ich sagen.
Alkoholfrei natürlich.
Selbstverständlich. Das ist beim Fußball in den untersten Ligen nicht so.
Und da sprichst du aus Erfahrung.
Und da beschränkt sich nicht auf Freitagnachmittag. Ja gut. Fabi, wie wir einen kleinen Blick zurückwerfen, du bist auch gerade aus einer langwierigen Verletzung herausgekommen.
Ja.
Wie schwer ist es da wieder dann auf das Level von vorher zu kommen? Also ich meine, du hast jetzt natürlich den Sommer auch gut trainieren können bis jetzt. ja, was macht man da? Wie denkt man das Training? Wie macht man das? Wie geht man an die Sache rum?
Ja, also natürlich ist das schon ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, wenn man da eine Verletzung kriegt. Das ist halt von heute auf morgen ungeplant und alles verändert sich quasi. Man kann jetzt nicht mehr Skifahren gehen. Und also ich werde dann im Januar operiert und das war also dann für mich auch das Glück, weil ich dann keinen Stress mehr gehabt habe, weil es eh klar war, dass die Saison vorbei ist. Und deswegen habe ich mir die Zeit genommen und gescheit zu alles wieder aufzubauen und zum Trainieren, dass ich wieder fit bin jetzt, wenn es wieder losgeht und da wieder gescheit einsteigen kann.
Ja.
Du sagst, Sommertraining, hat sich das heuer nicht nur Vorbereitung, sondern ein bisschen Ort Reha auch, also dass du quasi wieder von die Verletzung versuchst auszugleichen, oder war das eigentlich ein ziemlicher Standardding? Weil was man gesehen hat bei dir, du warst früher am Radl gesessen, aber ich glaube, das macht jeder Skifahrer im Sommer, gell?
Ja,
wenn ein paar tausend Kilometer, glaube ich, am Rennradl runtergerissen. Ja,
ja, genau, ja.
Und das ist dann quasi so diese Sprünge hin und her, also quasi Rennradl fahren und dann wieder in die Kopf kommen, oder?
Ja, also am Anfang war es natürlich Reha-Training, weil ich also am Sprunggelenk verletzt war und dann natürlich auch erstmal, ich glaube, 4 oder 5 Wochen mit Krücken gegangen bin und dann verlierst du auch alles. Ja. Und dann erstmal der langsame Aufbau wieder, dass du alles lernst. Also blöd, wie sie so hört.
Ja, wieder lernen.
Ist so. Und jetzt zum Schluss war es eh wieder ganz normal quasi.
Okay.
Also bin ich ja froh. Und ja, genau.
Das ist ja wichtig, dass da nichts bleibt. Also das ist mal Punkt 1, ja. Wenn wir jetzt halt weiterschauen, also wenn dieser Podcast erscheint, nur für unsere Hörer, das gingen ungefähr 4 Monate ins Land, also wir werden den Anfang Mitte Januar wahrscheinlich bringen, dann bist du ja quasi mitten in der Saison. Wann geht die Saison los? Wie ist der Plan? Wie ist der Ablauf? Wann endet die Saison? Schick uns einfach mal auf so eine kleine Reise durch die Saison durch. Wie läuft das normalerweise?
Also der erste Weltcup ist natürlich in Sölden Ende Oktober. Das wäre großes Ziel für mich, aber also ich komme natürlich von einer Verletzung zurück und es gibt natürlich auch noch andere Mädels bei uns, die schnell sind und die da mitfahren möchten. Deswegen gibt es da vorher eine Qualifikation und dann wird entschieden, wer da starten darf. Und falls das nicht hinhaut, dann geht es los Ende November mit den ersten Europacup-Rennen in Österreich und dann in der Schweiz. Und ja, das zieht sich dann über den ganzen Winter quasi hin. Bis dahin sind wir eigentlich hauptsächlich auf Gletscher unterwegs oder dann Anfang November nochmal in Skandinavien unterwegs, in Norwegen oben, zum Skifahren. Und ja, genau, dass wir uns bestmöglich auf die Saison vorbereiten. Und also letztes Rennen ist dann normalerweise so Ende März ungefähr, Anfang April. Und ja, genau, bis dahin gilt's durchhalten.
Ja, ich stelle mir das sehr, sehr stressig vor, so ein Rennkalender, sage ich jetzt mal. Bist du dann doch auch früh unterwegs, sage ich mal, von einem Eck ins andere. Wie groß ist die Rolle, dass das spielt? Also weil du gerade zum Thema Regeneration dazwischen, ich meine, so ein Rennen ist ja wahnsinnig anstrengend, auch natürlich auch als Höhepunkt der ganzen Vorbereitung, aber du hast ja oftmals dann bloß ein paar Tage dazwischen auch. Wie schaffst du da trotz Reisestrapazen, trotz Belastung für den Körper, dich da auch wieder so zu erholen, dass du wieder volle Power im nächsten Rennen geben kannst? Abgesehen vor allem bei Stefan Hefe weiß bei alkoholfrei.
Aber das war subtil, Tone.
So. Okay, Werbung Ende.
Ja, also es gilt natürlich dann zwischendurch auch, also Regenerationseinheiten am Radl oder sonst irgendwas, dehnen und ausradeln, auslaufen, irgendwas dazwischen halt reinschieben und schauen, dass du halt ja, so gut wie es geht wieder fit wärst für den nächsten Wettkampf und dann, ja, genau.
Aber schon aktive Erholung, sage ich jetzt mal. Also nicht couchen.
Nein, eher wenig. Es kommt auch mal vor, aber ja. Ja, schon mehr aktiv eigentlich, ja.
Man trainiert ja natürlich auch zwischen den Wettkämpfen, nehme ich an. Also da ist vor allem dann wahrscheinlich Schnee- und Techniktraining angesagt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, du hast ein Love-Hate-Workout, also irgendwas, wo du sagst, so, das taugt da voll und das andere mache ich halt irgendwie so, weil es sein muss, aber irgendwo, wo du sagst, das ist so sehr zart für dich?
Also dieses Jahr habe ich irgendwie die Liebe zum Radeln gefunden. Ich bin sehr gerne am Rennrad unterwegs, aber was mir dann nicht so taugt, ist zum Beispiel so Kraftausdauertraining oder sowas. Und das, also das zart.
Was sind da für Übungen?
Plagen.
So Kraftausdauer, was darf man sich da vorstellen?
Da einfach ganz viel Wiederholungen mit bisschen Gewicht drauf und also bis es nicht mehr geht. Und
das Muskelversagen.
Ja. Genau. Aber. Ja. So wie bei dir gerade nach 20 Sekunden.
Alles klar. Das, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt verdient habe, diese Häme, aber ja, okay, cool.
Doch. Gut, dann haben wir das auch erklärt.
Also.
Was war so dein größter Triumph bis jetzt? Und vielleicht auch der, ja, so die größte Niederlage. Also ich meine, das liegt ja im Sport, gerade im Leistungssport, oftmals sehr nah beisammen. Was war das so bis jetzt?
Also mein größter Triumph war im Super-G im Europacup ein zweiter Platz. Es war zwar leider nur bei der Kombination, das heißt, also da gibt es ja, also zählt der erste nicht als einziger Europacup, da zählt nur das Slalom dazu. Aber ja, ich war nach dem Super-G zweite. Und deswegen durfte ich dann auch gleich meinen ersten Weltcup fahren, das Wochenende drauf. Und das war dann gleichzeitig meine größte Niederlage, weil ich der leider bei Tor 3 schon wieder vorbei war.
Ach, scheiße.
Aber ja, so schnell geht's.
Ja, das meine ich. Also das liegt halt sehr nah beisammen. Dann, gell? Aber ja, was war das für ein Gefühl dann beim Weltcup zu starten?
Ja, schon brutal nervös gewesen. Ja. Schon mal was ganz anderes, vor allem wenn die ganzen Kameras dann auf einen gerichtet sind und dann die ganzen großen Skifahrerinnen um dich rum und ja, ist auf jeden Fall was anderes, aber mega coole Erfahrung und ich freue mich schon auf die nächsten Weltcups.
Wie kann man sich das vorstellen? Also der eine oder andere weiß es und ich habe es ja schon gesagt, also ich bin ja ein riesen Skifan, also es gibt glaube ich kein Rennen, was ich nicht im Fernsehen anschaue, aber man sieht es ja dann immer auch in den Fernsehübertragungen, alle sind oben im Startbereich, bereiten sich vor. Da habe ich jetzt doch ein paar Fragen noch. wie ist so das Verhältnis zwischen den Läuferinnen? Also tauscht man sich aus oder bleibt man eher für sich oder kann man sich das vorstellen?
Also am Renntag selber würde ich mal sagen, dass man schon eher für sich selber unterwegs ist. Also klar, Fokus muss ja auch da sein. Mhm. Und irgendwie, also es gibt natürlich dann auch unterschiedliche. Es gibt welche, die sind brutal witzig drauf und offen und dann gibt es welche, die sind auf sie allein gestellt und tun alles selber und kapseln sie so ein bisschen ab. Mhm. Aber ich glaube, da braucht jeder einfach das, was für ihn am besten ist. Und ja, genau. Aber sonst so außerhalb eigentlich ziemlich gut, würde ich mal sagen, so zwischeneinander. Schon wie ein bisschen eine große Familie.
Okay. Was man auch ganz oft sieht, was wahrscheinlich für Nicht-Profi-Skirennläufer immer manchmal ein bisschen skurril wirkt, ist die Tatsache, dass man dann sieht, wie die Leute, wie die Rennläuferinnen quasi im Geiste mit diesen Bewegungen meistens auf die Stecken gestützt oder so, dann den Kurs durchgehen und die Schwünge und dann merkt man so, da geht man so auf und ab und man versucht halt den Kurs so zu verinnerlichen. Das wirkt irgendwie so, ja, weiß ich nicht, also man besichtigt ja vorher und dann geht man das so durch, aber ich denke mir einfach, ich war da ja irgendwie so von der, weiß ich nicht, aufgeregt vielleicht einfach vor dem Rennen, dass man sich das noch so verinnerlicht. Aber wie wichtig ist das? Also wie wichtig muss man das einschätzen jetzt an?
Ja, das ist also ziemlich wichtig sogar. Mhm. Ich glaube, das ist sogar fast das Wichtigste eigentlich, weil also wenn du weißt, wo es hingeht und wo es hinfahren musst oder wo du jetzt zum Beispiel gerade drauf fahren kannst, also abkürzen könntest oder wo es ein bisschen investieren musst, dass zum Beispiel bei Welle kommt danach oder du siehst das Tor nicht oder irgendwas. Du musst schon wissen, wo es hingeht danach. Mhm. Und deswegen ist die Besichtigung davor und das Verinnerlichen dann schon extrem wichtig.
Gibt es da irgendwelche, weiß ich nicht, Techniken, wie man das macht? Oder macht das irgendwie jeder so ein bisschen intuitiv für sich, dass er sich versucht zu merken, wie das ist? Oder kriegt man da auch irgendwie Coaching, dass man das dann besser macht? Oder
wie kann man vorstellen? Gibt ganz verschiedene Herangehensweisen. Es gibt welche, die einfach quasi die Tore zählen und dann pro Tor, da Tor 3 ist eine Welle oder das nächste ist ein Doppelzirka rechts oder so. Mhm. Also dass die sich das mit Nummern merken. Dann gibt es halt welche, die sagen, okay, nein, ich merke mir jetzt nur die Schlüsselstellen. Mhm. Und also es gibt ja auch, also jeder Teil einer Strecke ist ja normalerweise auch benannt und dann steht da auch ein Trainer, dann der quasi dann auch nach den ersten Läufern mal rauffunkt, wie es heute ist, ob es so ist wie in der Besichtigung, wie wir gesagt haben und ja, genau, ob man es halt so passt oder ob wir was verändern müssen.
Ja, weil es sind ja durchaus sehr dynamische Bedingungen manchmal. Ne? Da kann man sich vielleicht am Vortag die besichtigen, aber wenn es draufschneit oder wenn der Wind kommt und es dann noch eisiger ist oder sonst
was. Ja, oder selbst Geschwindigkeit kannst du ja auch nicht einschätzen. Mhm. Also das ist ja dann auch, könntest du schneller hin oder langsamer oder so. Ja,
stimmt auch wieder. Gell? Wieder. Wenn man dann überrascht wird, dass man vielleicht doch schneller ist als gedacht, dann kann man vielleicht, so wie man sich das vorgenommen hat, das Tor oder die Kuppen nicht mehr nehmen und dann habe ich die Ehre. Gell?
Ja, und dann ciao.
Wie ist es, um mal den Schwung zum Privaten, also ein bisschen zum Machen, ja, das ist, also was du jetzt gerade sagst, es ist ja sehr zeitaufwendig. Also ich meine, das ist Leistungssport. Wir reden jetzt nicht mehr von hier und da mal Rennen, sondern wir reden vom vollgepackten Rennkalender. Du bist Polizistin. Mhm. Wie ist das vereinbar? Also wie geht es, dass du Leistungssport treibst und gleichzeitig aber nur Polizistin bist?
Also bei der Bundespolizei gibt es eine Spitzensportförderung. Da ist quasi die Ausbildung extra. Normalerweise dauert die 2,5 Jahre. Mhm. Und für uns Sportler ist die auf 4 Jahre gestreckt und dafür halt nur von Ende März bis Mitte Juli im Sommer, okay, dass wir quasi im Winter frei haben und dann im Sommer mit der Ausbildung beschäftigt sind. Und deswegen, also ich muss jetzt auch nicht, ich bin jetzt letztes Jahr fertig geworden mit der Polizei und muss jetzt auch nicht, also wir haben eine Woche Fortbildung dann immer im Jahr, aber sonst sind wir freigestellt zum Trainieren und Skifahren quasi. Also natürlich wird dafür dann auch Leistung erwartet, dass wir dieses Privileg haben. Aber ja, wir sind auch wahnsinnig dankbar für die Unterstützung und ja, ohne das wäre es wahrscheinlich auch nicht möglich.
Ja, ich denke mir das auch. Also in Österreich gibt es das, in Deutschland gibt es das. Ich glaube vor allem für diese, sage ich mal, man muss es fast ein bisschen sagen, Nischenprofisportarten. Ja. Es gibt andere Sportarten, da kann man wahrscheinlich ohne so einen Zusatzberuf sehr gut davon leben, aber ja, schauen wir mal im Fußballbereich oder ähnliches. Ne? Aber klar, bei sowas, gell, also man kennt doch viele Profi-Skirennläufer und Skiläuferinnen, die quasi, ohne dass das sie vielleicht beim Zoll, bei der Polizei, beim Heer, ja, sind, dass das dann gar nicht funktionieren würde, gell?
Ja, genau. Und vor allem, also es kann ja auch sein, jetzt im schlimmsten Falle, dass vor heute auf morgen einfach vorbei ist. Mhm. Und dann, ich habe jetzt eine Ausbildung und kann quasi dann ab morgen bei der Polizei anfangen. Habe ein zweites Standbein und dann macht man sich auch nicht so einen Kopf, was dann danach ist. Mhm. Hat eine Möglichkeit und einen Beruf und ja, genau. Das also ist ja viel wert.
Leistungssport, voller Rennkalender, Sommertraining, Polizei. wenn an diesem Tag noch irgendwo eine Stunde übrig bleibt, was machst du sonst noch gern? Also, außer Sport.
Hobbys zum Beispiel. Ja.
Also, wie gesagt, ich meine, das ist ja alles sehr zeitintensiv. Bleibt da Zeit für andere Sachen oder ist das jetzt tatsächlich so, dass du eigentlich voll drauf ausgerichtet bist und gar nichts anderes mehr machen kannst?
Also man hat schon Zeit für andere Sachen, mit Freunden irgendwie was unternehmen oder sonst irgendwas, aber also das meiste ist dann natürlich aber auch sportlich, also weil es mir Spaß macht, jetzt zum Beispiel einfach wandern gehen oder eben Radl fahren oder surfen oder sonstiges, also sportlich aktiv. Meine Familie ist auch sehr sportlich aktiv, deswegen komme ich da gar nicht drum rum. Aber ja, also es ist schon Zeit, aber es ist, also man verzichtet schon auf einiges. Ich gehe jetzt nicht jedes Wochenende 2-mal feiern oder so. Deswegen, das begrenzt sich dann schon auf so 3-4 Mal im Jahr vielleicht.
Ja. Es ist halt auch Verzichten im Leistungssport, gell?
Also ja,
ist,
ja, genau.
Ja.
Wir schauen jetzt auf die Saison 22/23. Was ist das Highlight, das für dich so ansteht, wo du jetzt ein bisschen hinfieberst, wo du denkst, so, okay, das ist so ein bisschen das, wofür man auch trainiert hat, weil es gibt ja immer so dieses, wo man sich ein bisschen mehr drauf freut als auf alles andere. Ja, was wäre das bei dir?
Also dieses Jahr, beziehungsweise also nächstes Jahr im Februar, glaube ich, wäre dann die Weltmeisterschaft in Courchevel-Méribel, also in Frankreich. Das wäre natürlich ein Wahnsinnsziel für mich, aber falls das nicht klappt, dann Europacup-Finale in Narvik, das ist in Norwegen, ganz oben im Norden. Und also Wahnsinns-Skigebiet mit Wahnsinnsblick aufs Meer und also cool. Chance auf die Polarlichter. Und nice, ja, genau, das wäre was.
Ja, Norwegen ist sicher auch ganz cool. Ein starkes Skiteam, gell? Also ja. Ich bin heuer mal dem Alexander Arnold Kilde über den Weg gelaufen, gell? Also muss ich schon sagen, der Kollege hat so Oberschenkel wie ich, aber aus anderen Gründen. Gell? Bei mir wegen zu viel Leberkäse und zu viel Bier und bei ihm, weil er halt einfach ja, die Streif gewinnt zum Beispiel. Ja? Also das sind schon, Thema Kraft, ganz blöd gefragt. Gell? Also Skifahren ist ja nicht nur so runterwedeln, wie es vielleicht jeder Hobby-Skifahrer kennt, sondern man braucht beim Profi-Skifahren auch brutal Kraft, oder?
Definitiv, ja.
Also vor allem, glaube ich, unterscheidet sich das ja ganz stark, ob man jetzt eher technisch und eher Speed ist. Ich glaube, das sind ja eigentlich zwei sehr unterschiedliche Trainings, Ausrichtungen, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ja.
Aber du machst ja beides. Du bist ja schon auch sehr technisch unterwegs mit dem Riesenslalom und mit dem Super-G. Also wo geht die Reise bei dir eher hin oder das Interesse?
Also ich bin schon gern auf die Speedski unterwegs, aber wir werden jetzt dieses Jahr erstmal versuchen, im Riesenslalom dann vorne mit dabei zu sein, dass wir den Fokus auf eine Disziplin legen und dann den Super-G noch dazu nehmen,
wenn es passt.
Passt, genau.
Okay. Ja. Okay. Ja, der Speed macht schon Spaß, gell?
Ja.
apropos Speed, man hört das ganz oft auch bei den Rennen oder sowas, wenn die, vielleicht kannst du unsere Hörer da einfach aufklären, ne, die vielleicht auch ganz gerne mal schauen, wenn dann die Co-Kommentatoren oder die Experten oder sonst was sagen, so auf Zug gehen, ja? Also, was bedeutet das, wenn der Ski auf Zug ist? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wenn man quasi den Schwung auf der Kante durchfährt, also wenn man da keine Rutschphase oder so dazwischen drin hat, sondern einfach auf Zug schön durchfährt. Also, ja.
Okay, also quasi immer Kontakt mit dem Schnee hat, praktisch.
Ja, aber also auf der Kante durchgezogen.
Aha, okay.
Dass man quasi den ganzen Radius einmal durchfahrt.
Und das ist und quasi dann, dadurch hat man die engste Linie und dadurch ist man schneller, oder?
Nee, also es kommt dann natürlich darauf an, wie man den Schwung ansetzt, aber also geschnitten ist, sagt man, der schnellste Schwung.
Mhm, okay.
Wie angerutscht.
Apropos geschnitten, ich sage jetzt einmal, behaupt's einmal. Ja, also ich glaube, deine Ski sind ein bisschen andere als meine Ski.
Ja, das kann sein.
Ja. Was ist da der größte Unterschied vom Equipment her? Also so von einem Rennski jetzt an, sage ich mal, zu einem normalen Hobby-Ski, den wir alle im Keller stehen haben?
Also mit Hobby-Ski kenne ich mich gar nicht so gut aus, deswegen weiß ich das gar nicht genau. Aber also auf jeden Fall erst einmal überhaupt der Aufbau. Ich glaube, unsere Ski sind viel härter. Mhm. Und dann natürlich die Kanten um einige schärfer und also Taillierung und Aufbau alles anders. Also man kann die eigentlich nicht vergleichen.
Denke ich mal fast, ja.
Ja.
Glaubst du, dass ein nicht trainierter, halbwegs guter Hobby-Skifahrer mit so einem Rennski zurechtkommen wird?
Ja, also es kommt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen drauf, oh, wie er hergerichtet ist und also jetzt, ich würde jetzt nicht empfehlen, mit Super-G oder Abfahrt-G irgendwie mal rumzufahren. Macht vielleicht jemand Spaß, der gerne schnell fährt, aber ja, also Kurven kriegst du da gar nicht haben. Sonst aber mit dem Slalom-Ski auf jeden Fall und Riesenslalom-Ski, dann ja, wäre da schon hinhauen.
Jetzt ist natürlich Thema beim Skifahren, es ist ja nicht nur das Talent, die Technik, die Kraft, sondern natürlich auch das Material. Ne? Man sagt ja ganz oft, man hat das falsche Material gehabt oder das richtige oder so. Ich kann mich ja noch einmal, da war ich ja noch etwas jünger, erinnern von einem Fernsehinterview von einem österreichischen Skirennfahrer, der sehr überraschend vorne reingefahren ist und man ihn im Ziel gefragt hat im Fernsehinterview, wie er das hätte gemacht. Und er so, ja, ehrlich, so keine Ahnung, ich habe so schnelle Lotten gehabt, das ist einfach von allein passiert. Ja. Also er war wirklich so überrascht, dass der Ski einfach so gut gelaufen ist. Wie ist denn das bei dir? Hast du, was fährst du natürlich, das interessiert vielleicht auch unsere Hörer und richtest du da die selber her oder hast du da einen Servicemann oder wie schaut das aus?
Also ich fahre Atomic-Ski und Atomic-Ski-Schuh. Und na, wir haben einen Servicemann, der quasi, also wir sind glaube ich 8 Mädels in der Mannschaft und wir haben 2 Service-Männer dabei und die richten dann quasi immer unsere Ski her und schauen, dass das alles passt.
Also das ganze Setup, die Abstimmung, sagst du ihm dann, wie du sie gern hättest oder ist es mehr so ein Austausch, dass er mit seiner Erfahrung sagt, probier es mal lieber so und so?
Ja, ist eher Austausch. Mhm. Also natürlich sage ich ja, was mir nicht passt oder was mir gut taugt oder irgendwas, aber also ich brauche natürlich auch seine Erfahrung und weil ich kenne mich da jetzt auch nicht mit allem aus und weiß auch nicht, was das Neueste ist oder was wieder dazugekommen ist oder so und deswegen ist das schon ein Miteinander sehr wichtig.
Wie viele Ski hast du?
Oh, ich weiß gar nicht.
Keller voll.
Pfui, ja.
Ja, ja. Nein, oder?
Ja, also sowieso. Ich glaube, ich habe, also Slalom nicht so viel, da habe ich glaube ich nur 2 oder 3, weil Slalom ist nicht so meine Disziplin. Dann im Riesen glaube ich auch schon 6 oder 7 und dann Speedski sind es auch nochmal, ich weiß gar nicht, 12 oder so.
Okay.
Also kommt schon was zusammen, ja.
Ach, das ist wie bei mir mit den Fußbüschen.
Ja. Ich glaube, also, ein paar Rennski kostet ein paar Euros mehr
als. hat man leiten, Herrn, ja. Hast du Vorbilder, an denen du dich orientierst, was sagst du, denen schaue ich schon immer beim Skifahren zu, oder die Rennläuferin habe ich als Kind verfolgt und die hat mich vielleicht auch ein bisschen dazu gebracht. Gibt es da irgendwie Vorbilder, wo du sagst, an denen habe ich mich orientiert?
Ja klar, also momentan natürlich die Michaela Schifrin, die einfach dominant in fast allen Disziplinen sehr gut Ski fährt. Und dazu dann nur die Alice Robinson aus Neuseeland, mit der hat die Ehre, auch ein Jahr trainieren zu dürfen. Und also mir gefällt einfach, wie sie Ski fährt, und ja, genau, so möchte ich auch Skifahren.
Ja, die hat einen brutal schnellen Schwung, gell? Das sieht man bei, und sie geht
immer all in.
Wie eine Witzau. Ja. Also die fährt teilweise, gell? Also ich meine, sie, glaube ich, in ihren ersten Saisonen ist ja ab und zu mal öfters ausgeflogen, als dass sie drinnen geblieben ist. Aber wenn, dann war das halt einfach brutal schnell immer, gell? Also sie geht keinen Kompromiss ein, gell?
Ja, genau. Ja.
Neuseeländerin, gell?
Oder Neuseeland, ja.
Bei mir war es als Kind über der Hermann Mayer. Tatsächlich. Also ich habe
ja, der ist ja auch
also Legende. Ja, also absolut. Ich habe als Kind sehr, sehr früh Skirennen angeschaut, und mir hat das so gefallen, dass der einfach, also auf gut Deutsch gesagt, auf alles geschissen hat. Also einfach boom und dahin geht's. Und meine Eltern haben aber graue Haare gekriegt, weil ich das als kleiner Bub auf der Piste auch teilweise nachmachen wollte. Und dann war mir das boom und dahin gegangen.
Nicht so smart, gell?
Dass der kleine Deppentoni ist auf einmal im Zaun drin klingt. Aber ja, genau. Nein, aber es ist ja oft so, dass man sich dann auch an diesen Vorbildern orientiert. Man versucht, also es klingt jetzt blöd, weil ich es fußballerisch ja nie weit geschafft habe, aber bei mir war es immer Miroslav Klose. Es war für mich immer so, da habe ich dann versucht, mal genauso zum Laffer oder genauso versuche, das Kopfballspiel zu trainieren und keine Ahnung. Aber es gibt dann irgendwie so einen Anhaltspunkt, an dem man sich irgendwie weiterhangelt. Man studiert die Leute dann und schaut sich so und versucht es ein bisschen so, sich selbst dann noch zu formen. Bei mir war es weniger erfolgreich, wie gesagt. Aber ich weiß nicht, ob es ohne Vorbilder überhaupt geht. Also
braucht immer ein Ziel vor Augen, das man dann verfolgt.
Oder jemanden, der ihn inspiriert.
Genau.
Und also bei mir ist es auch so. Also Vorbilder, sage ich jetzt mal.
Professor Nazis.
Ja, menschlich auf jeden Fall, beruflich ist das so weit anderes fern. Also das ist, ja. Nein, aber man hat halt einfach, ich glaube, auch so ein bisschen, es hat ganz oft nicht nur mit sportlichen Vorbilder zu tun, was die Leistung betrifft, weil da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele gute in allen Bereichen, sondern ich glaube, es ist immer so ein bisschen auch der Misch, was diese Menschen repräsentieren, ja, und für was sie auch ein bisschen so stehen. Ja. Also ich fand immer zum Beispiel wahnsinnig beeindruckenden Marcel Hirscher. Nicht nur, weil er einfach ein sauguter Skifahrer war, obviously, ja, sondern halt einfach auch, wie er professionell war, also wie er dann auch hergegangen ist und den Ski weiterentwickelt hat und wie er auch mit den Medien umgegangen ist und so weiter. Also er war halt einfach ein Profi, und da hast du halt einfach gemerkt, der hat dem alles untergeordnet, ja, also im Sommertraining, also er hat gesagt, er hat deshalb, ich glaube mit 31 oder 32 hat er ja aufgehört oder 33, also eigentlich sehr früh, der hätte locker noch 3, 4 saugute Saisonen fahren können, ungeschauder, ja. Aber er hat einfach gesagt, na, es ist ja ein professioneller, so Work Ethic, ja, dass er sagt, nee, ich hör auf, weil ich regeneriere mich nicht mehr, ich kann nicht mehr auf dem Level weiterfahren, da bin ich jetzt einfach zu alt und da fällt ein bisschen ein bisschen, deswegen hör ich auf. Und das ist eigentlich beeindruckend, das ist eigentlich vorbildlich, wenn du einfach sagst, na, okay, man hat so eine hohe Professionalität und Ethik an dem, was man tut, und das will man so gut tun, dass er dann einfach sagt, na, jetzt ist gut, ne. Und, ich glaube, es ist immer so ein bisschen das Gesamtpaket auch. Ne? Und was mir zum Beispiel an der Michaela Schifrin, weil du es ja erwähnt hast, so gut immer gefällt, ist, klar, ich mein, sie ist, wenn sie so weitermacht, wird sie die unangefochtene Nummer 1 Skifahrerin aller Zeiten sein. Nicht nur Skifahrerinnen, sondern auch, wenn du jetzt den männlichen Skifahrer noch mitnimmst, also sie wird hoffentlich, ich hoffe es für sie, die beste Skifahrerin aller Zeiten sein. Aber wie man auch gesehen hat in Peking bei den Olympischen Winterspielen, wo sie ja einfach so mental so Probleme gehabt hat und so gekämpft hat, dass sie auch damit nach außen geht. Also dass sie das auch wirklich zeigt, dass nicht nur gut sein und Talent haben und ordentlich arbeiten wichtig ist, sondern einfach auch, dass es im Kopf einfach passen muss, ne? Und dass das halt keine Maschinen sind. Ja?
Ja.
Also diese Mentalarbeit, glaube ich, das ist nicht zu unterschätzen. Vor allem dann sowas wie also wenn du dir das ja anschaust, ne, diese Torabstände beim Slalom teilweise, gell? Und wenn du dir die Rennen anschaust und wie flink man da ist und so weiter, und wenn du da nur eine Millisekunde, glaube ich, im Kopf nicht dabei bist, eingefadelt am Vierte. Ja. Also vor allem beim Slalom, das ist ja...
Ja, oder selbst im Super-G oder in der Abfahrt, dann liegst du halt im Netz.
Ja, und das kann halt auch sehr gefährlich werden.
Ja, genau. Ja.
Drehen wir den Spieß mal um. Dann machen wir Vorbild Fabiana draus. Jetzt bist du mit deinen 24 Jahren noch sehr jung, aber was darfst du jetzt halt Nachwuchs-Skifahrern, Skifahrerinnen als Tipp geben? Oder was du vielleicht damals auch gern gewusst hättest? Oder wo du froh gewesen wärst, wenn der wer was gesagt hätte auf dem Weg?
Also auf jeden Fall einfach Spaß haben am Skifahren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, vor allem im jungen Alter. Gar nicht jetzt einmal so auf die professionelle Ebene so früh steigen, würde ich jetzt mal so sagen. Wir sehen jetzt im Sommer immer, also jetzt, wir sind ja ab Ende Juli eigentlich wieder am Gletscher unterwegs und dann sieht man halt auch mal, wer da sonst noch so unterwegs ist und da sind halt früh kleine Kinder auch oben und die denkt man dann nur, ja, genießt es nur den Sommer, ihr Skifahren kennt es dann auch im Winter nur genug, das, also ja, genau, also finde ich halt ein bisschen...
Die Professionalisierung zu früh schon losgeht. Ja,
genau. Mhm. Also ich glaube, man sieht es dann auch, dass dann viele auch eben deswegen, weil der Druck irgendwie zu groß wird oder irgendwas, das ist dann einfach lassen. Ja, genau. Und weil der Spaß einfach fehlt am Skifahren. Und ja, genau, deswegen finde ich das ziemlich wichtig, dass der immer im Vordergrund steht.
Was für ein Alter geht es im FIS-Bereich eigentlich los dann? Also dass es dann wirklich, sage ich jetzt mal, professionell wird?
Mit 17 dann.
Mit 17?
Ja, okay. Genau.
Ja, eh früh genug, gell?
Ja.
Gibt es eigentlich, genau. Jetzt wenn ich einen Profi da habe, gibt es eigentlich Reglementierung bei den Speedrennen? Ab wann darf man das fahren oder gibt es da eigentlich nichts?
Nee, also ab 17 dann, also im FIS-Bereich dann, ja.
Aber da darf man dann Abfahrt und Super-G pacen?
Ja, ja, da gibt es keine.
Eigentlich eh geil, gell? Ja. Darfst noch nicht auf der Autobahn Auto fahren, aber mit 120 die Skipisten noch.
Ja, also ja, geil. Ja, ich glaube, es gibt wenige, die dann schon mit 17 auf die Abfahrt-Ski steigen, okay. Mit dann halt langsam mit Super-G rangetastet, aber ja, die ersten Abfahrtrennen waren dann, glaube ich, bei mir auch schon mit 17 oder so. Also Deutsche Meisterschaft dann in Garmisch ist dann immer der Klassiker.
Apropos Garmisch, apropos Skigebiete. gib uns einmal so drei Tipps, wo du sagst, wenn es mal ausgeht oder wenn man sich mal überlegt, wo man da hin könnte, wo es dir immer sehr gut gefallen hat oder was du immer sagst, so, boah, das, da ist zum Beispiel die Natur gigantisch oder was auch immer. Also irgendwas, sag uns einmal drei Sachen.
Also mein Lieblings-Skigebiet oder beziehungsweise Ski-Resort kann man ja fast sagen, also Dolomiti Super-Ski, einfach, also Wahnsinn da in Südtirol, Trentino oder überall, egal wo es hinfasst, die Berge sind Wahnsinn, der Schnee ist immer richtig geil, also auch richtig schön zum Freifahren, immer schön trocken und ein bisschen aggressiv, also macht richtig Spaß und vor allem die Pistenfeld, die sind auch von früh bis spät eigentlich top. Und dazu gibt es noch einen guten Cappuccino und ein gutes Essen und dann läuft's.
Was sind das so die Ortschaften? So Val Gardena oder was?
Ja, genau, also Gröden zum Beispiel oder Pozza di Fassa. Und ja, der Ratschings oben auch. Und ja, genau.
Und wo noch? Jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo sagst du, deutsches Skigebiet, das du immer gut findest?
Boah, Deutschland ist schwierig, so viele Skigebiete haben wir gar nicht. Aber, also ja, Garmisch ist natürlich auch schön. Und sonst, wir sind im Berchtesgaden auch viel unterwegs. Das ist auch ganz schön, mit Blick auf den Watzmann. Am Jänner Skifahren ist auch nicht
ja,
schlecht.
Ja, ja, ich mag halt immer das Ambiente. Also, Skifahren ist für mich persönlich wahrscheinlich der schönste Sport, den es gibt. Ja? Weil es halt einfach das draußen sein und dann einfach bist du oben in den Berg und hast den Schnee um die Oma und also diese Sicht und dieses Panorama, ja, also ja, das klingt jetzt total kitschig, aber jetzt darf ich auch mal kitschig sein, es erfüllt einen irgendwie mit Frieden, wenn man da oben ist und so, wir haben vorher drüber geredet, ne, um 8:30 mit der ersten Gondel auf,
ja.
und
auf ja, der bei Frisch- uns ist die erste Gondel dann sogar schon fast um 5 in der Früh, jetzt im Sommer, und dann siehst du aber dafür halt einen Wahnsinns-
Boah, da hätte ich jetzt eine Begeisterungsgrenze.
So friedlich kann es gar nicht sein.
Du am friedlichsten bin ich im Bett. 5 in der Früh schon, oder was?
Ja, also so 5:30 geht die Gondel, also so 4:30 aufstehen.
Oh, wow.
Ja, genau, und dann geht's rauf, also da fährt man halt auch gleich mal rauf, mal fast auf 4000 Meter dann oben. Und aber dafür halt Wahnsinn, also Gletscher da oben ist Wahnsinn. Die ist ja jetzt nicht so, weil es nicht so viel Schnee hat, aber normalerweise und dann Sonnenaufgang jeden Morgen ist echt, also richtig cool.
Schon gigantisch eigentlich, ja. Schon cool.
Ja, genau.
Wenn man nochmal dann auf die also sportliche Vorbereitung, 5 auf und so weiter, wie ist das ernährungstechnisch? Also ich meine, wir haben ja immer hier im Podcast da oftmals die Themen Genuss, Kulinarik und so weiter. Wie sehr musst du drauf schauen? Weil wir haben letztens, wird es ja in der letzten Staffel vom Podcast schon gehört habt, liebe Hörer, den Benny Eisendle, unseren Läufer, da gehabt. Und der hat auf die Frage gesagt, wie das mit der Ernährung ist. Da schaue ich nicht so drauf. Ich lauf viel, das passt dann schon. Ist das bei dir auch so? Du fährst viel Ski, machst viel Sport, also ist relativ wurscht, oder ist der Ernährungsplan schon auch Teil?
Also direkt einen Ernährungsplan haben wir jetzt nicht, aber also ich würde schon sagen, dass es wichtig ist, dass man sich vor allem gesund ernährt und dann das Richtige auch isst. Also Kohlenhydratspeicher auffüllen und alles und vor allem vorm Skifahren, dass du in der Früh genug frühstückst, dass dann am Hang genug Kraft hast und dass die Energie nicht ausgeht, ist schon ziemlich wichtig, würde ich sagen.
Wie ist das dann nach dem Wettkampf, nach dem Training, nach dem intensiven Training? Was sind also deine Rituale? Trinkst du erstmal was? Gut, klar, logisch, ja, aber
mein Chef, ne?
Darauf wollte ich hinaus. So, damit ist das Geschichte beendet. Nein, aber ernsthaft, gibt's was, wo du sagst, das brauche ich nach dem Training? Also Magnesium, keine Ahnung was. Also, was
ja, das kann Inge brauchen für meine Oberschenkel.
Ja. Ja, also ich habe so ein Recovery Drink, was das einfach, also das dann ein Shake quasi nach dem Training immer gibt. Und ja, dann normalerweise gehen wir dann gleich mit Mittagessen oder so. Und ja, also sind schon gut versorgt dann immer.
Ja, ich finde halt einfach, dass was Gutes zum Essen, was Gutes zum Trinken, das hält halt einfach Geist und Körper irgendwie zusammen. Ja. Ja, das macht einen halt zufriedener. Ja, also ich muss halt extrem aufpassen, also ich brauche nur so eine Weißwurst anschauen und dann habe ich die wieder drauf. Gell? Also ich bin halt einfach ein schlechter Futterverwerter oder ein guter, je nachdem, wie man sehen möchte. Ja. Also meine Energiespeicher sind gut gefüllt, schon überfüllt offensichtlich.
Lieber morgen verrenkt, dann wird was geschenkt. Ja, wissen wir ja.
Aber trotzdem, das kehrt auch dazu, weil ja. Das kehrt einfach zum glücklichen Menschen, glaube ich, dazu, dass man dann halt, ja, wo du gesagt hast, da das so gutes Essen da im Val di Fasa, gell?
Ja.
Und ein guter Cappuccino oder halt bei mir ist es halt dann einfach ein schönes Weißbier oder sowas. Das ist ein bisschen diese Genussbelohnung irgendwie, finde ich. Ja?
Ja.
Und vor allem, ich finde auch nach dem Skitag, ne? Also bei mir ist ja oft dann einfach schon vor Mittag vorbei, weil dann wird halt so viel los sein. Oder dann ist meistens immer so viel los. Also ich schaue wirklich, dass ich mit der ersten Nadel aufhöre, die ersten Spuren ziehe. Und dann ja, kann ich eigentlich gleich wieder heimfahren, weil dann wird es nicht mehr besser. Aber halt, ja, klar nutzt man es noch aus.
Ja.
Aber dann schaue ich auch, dass ich dann erst heim und
ja, Juck um 10 Uhr bei den ersten Gulaschsuppen.
Ja, nein, aber ich fahre dann halt meistens heim und dann trinke ich was und dann halt wirklich einfach, ja, eine Suppen oder sowas. Apropos Suppen, weißt, das braucht man noch im Skifahren, weil es halt auch kalt ist. Diese Rennanzüge, gell? Ich habe so drum nie angehabt, gibt's wahrscheinlich in meiner Größe nicht, aber der schaut saukalt aus.
Ja, also ja, wir haben ja auch nicht viel drunter. Normalerweise halt Ski unterwegs und dann sonst nichts. Also warm ist nicht, nein.
Ja, also weiß ich nicht. Also spürt man das dann arg auf der Strecke oder ist man da so unter Konzentration und Adrenalin, dass man erst quasi dann wieder merkt, wenn ein Ziel ist und sich nicht mehr bewegt, dass es dann kalt ist?
Nein, auf der Strecke spürst du das eigentlich gar nicht. Also oben am Start wärmst du dich ja gescheit auf. Dann hast du eh nur deine Sachen an und dann ziehst du das aus, dann stehst du im Starthaus und dann die Strecke runter, da spürst du überhaupt nichts. Also ich höre zum Beispiel auch nur nicht einmal, wenn mich jemand anfeuert oder so am Start. Also da bist du im Tunnel. Fokus, ja. Und dann unten im Ziel bist du eh erstmal aufgeheizt. Aber ja, da ist dann auch wichtig, dass du schnell was anziehst und nicht verkühlst dann. Und ja, genau.
Ja, jetzt hätte ich noch einen Aufruf gestartet. Leute, fahrt zu den Europacup-Rennen und feiert die Fabio, aber wenn du das eh nicht hörst. Nein, im Ziel dann.
Ja, im Ziel freue ich mich dann schon, ja.
Ja.
Gut, Fabi, vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Viel Erfolg in der Saison. Wie gesagt, wenn dieser Podcast erscheint, sind wir mitten in der Saison. Also hier schon mal vorab viel Erfolg für die weitere Saison.
Genau. Also folgt der Fabiana Dorigo auf Instagram.
Fabi_do.
Genau. Und ja, wirklich schöne Saison, verletzungsfrei natürlich. Da drückt man ganz die Daumen.
Danke.
Und
ja.
Viele schöne Rennen, viele schöne Erlebnisse. Danke, dass du gekommen bist.
Sehr gern.
Hat mir persönlich vor allem sehr viel Spaß gemacht. Aber wenn du mich so ein bisschen fertig gemacht hast heute. Ja, also wenn das jetzt, wer sich jetzt fragt, worüber die da immer geredet haben und warum ich hier immer diskreditiert werde.
Schaut mal bei uns auf Instagram
vorbei. Schaut mal auf Instagram vorbei. Die Fabi und ich haben so ein paar Challenges gemacht zusammen und eine davon war, wer länger in der Abfahrtshocke bleiben kann. Also sagen wir mal so, ich hatte extreme Schmerzen und die anderen zwei haben gelacht.
Wie sowieso.
Ja, du sowieso.
Passt, vielen, vielen Dank. an alle die Hörer da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Episode.
Genau.
Bis bald.
Servus.